Steht ihr gerne im Mittelpunkt? Dass jeder so genau sieht, was ihr so macht? Dass alle mal so richtig schauen, was trägst du heute? Wie sitzt die Frisur? Wer im Mittelpunkt steht, der wird von allen gesehen. Der bekommt die Aufmerksamkeit und manchen Menschen gefällt das. Die stehen gerne auf der Bühne. Die zeigen, was sie können, um andere zu motivieren, um einfach Menschen zu begeistern. Aber die meisten, die ich kenne, die mögen das nicht so gerne. Nicht wahr, Sebi? Die mögen das nicht so im Mittelpunkt zu sein, weil da fällt auf, was man tut. Man wird beobachtet, beurteilt, bewertet. Aber wenn keiner im Mittelpunkt stehen will, gäbe es kein Chor. Gäbe es kein Konzert, gäbe es keine Kongresse. Jede Versammlung braucht einen, der vorne steht, der den Takt angibt, der den Ton angibt, auf den einfach alle sehen und hören. Sonst bleibt keine Versammlung lange zusammen. Auch in der Gemeinde, im Gottesdienst. Wenn da keiner bereit wäre, sich vorne hinzustellen, dann wäre es nett, dass ihr alle da seid. Du brauchst jemanden, der die Moderation übernimmt, der die Musik übernimmt, der im Gesprächskreis die Leitung übernimmt. Wir brauchen einen, der die Richtung vorgibt. Wir brauchen einen, auf den alle schauen können, der leitet. Aber wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, dann geht es jedem, der hier vorne steht, immer darum, den Blick wegzurichten auf Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Er ist das Zentrum, um den es geht. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Ja, ihr könnt mich ruhig anschauen, aber ich würde euch sagen, schaut immer auf Jesus. Und ich möchte mit euch heute einen Bericht anschauen aus der Bibel, in dem sich der Mittelpunkt mehrfach verschiebt. Immer wieder rutscht etwas anderes in den Blickpunkt. Und gerade dadurch wird deutlich, was im Reich Gottes eigentlich gilt und was wichtig ist. Wir finden diesen Text in Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind Sie hin? Hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Jesus stand im Mittelpunkt. Er war zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gekommen und es fiel einfach auf, dass Jesus dort war. Es heißt dann sogar in Johannes 7, dass er am letzten Tag des Festes auftrat und rief, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jesus stand im Mittelpunkt und die Leute hörten auf ihn. Viele waren davon begeistert, andere haben ihn abgelehnt. Jetzt war das Fest zwar zu Ende, aber Jesus kam wieder in den Tempel und lehrte. Und die Menschen waren da und sie hörten ihm zu. Jesus stand im Mittelpunkt, weil jeder gespürt hat, der hat was zu sagen. Und dann kommen Pharisäer, Schriftgelehrte, die geistliche Autorität des Volkes, und die kommen in den Tempel, richten die Aufmerksamkeit auf eine andere Person, auf eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Und es heißt sogar, sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Und damit war allen Anwesenden klar, die hat was getan. Und jeder bekommt es mit, die Tatsachen stehen fest. Sie ist dabei erwischt worden, wie sie mit einem fremden Mann geschlafen hat. Im Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, steht, dass man sie dafür steinigen soll. Dadurch wird die Ehe geschützt und wertvoll gehalten. Und darum stand das Urteil eigentlich schon fest. Aber diese Männer wollten von Jesus wissen, was sagst du dazu? Ihnen geht es darum, seine Position zu schwächen. Ihn beim Volk so nach und nach diese Autorität wegzunehmen und ihn anklagen zu können. Denn wenn Jesus diese Frau einfach so gehen lässt, dann nimmt er die Anordnungen von Mose, er nimmt das Wort Gottes nicht ernst. Wenn Jesus aber sagt, steinigt sie, dann steht das im Gegensatz dazu, wie er sonst den anderen Sündern begegnet ist. Dass er sie immer wieder eingeladen hat, gesagt hat, kehrt um. Die Botschaft von Vergebung und Umkehr würde auf einmal überhaupt nicht mehr passen. Diese Männer stellen zwar diese Frau in die Mitte, aber eigentlich ist diese Frau ihnen völlig egal. Denn ihnen geht es um Jesus, dem wollen sie schaden. Aber wenn wir eine Sache in den Mittelpunkt stellen, rücken andere Dinge immer in den Hintergrund. Wenn ich mich auf eine Person konzentriere, dann bekomme ich immer weniger mit, was die anderen eigentlich machen. Ihr könnt das selber mal testen, wenn ihr mal eure Hand genau anschauen wollt. Verschwimmt alles, was im Hintergrund ist, weil ihr nur das eine noch richtig sehen könnt. Das, worauf ihr jetzt eure Aufmerksamkeit richtet, was jetzt für euch im Mittelpunkt ist. Und die Ankläger stellen die Frau und ihr Vergehen in den Mittelpunkt. Und nur darauf wird geachtet. Das wird sehr deutlich an dieser kleinen Formulierung, dass sie sagen, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Und die Frau wird auf diese eine Tat reduziert. Alles andere ist überhaupt nicht wichtig. Was hat sie schon geleistet? Wem hat sie geholfen? Für wen war sie da? Was zeichnet sie eigentlich sonst aus? Ist doch egal. Das ist so eine. Das hat sie gemacht, die Ehe bricht. Und wie schnell stelle ich bei mir fest, dass ich genauso leicht Menschen so einen Stempel aufdrücke, eine Eigenschaft von Menschen in den Mittelpunkt setze und alles andere so ausklammere. So einer ist das, der Unpünktliche, der immer nach der Zeit erst kommt. So eine ist das, die so leicht chaotisch ist, immer so ein bisschen verpeilt, immer so ein bisschen daneben. So eine ist das. Das ist die, die mit dem Geld nicht umgehen kann. Das ist der Geschiedene. Das ist die Konservative, das ist der Charismatiker, das ist der Klassenclown, der immer den lustigen Spruch auf den Lippen hat. Das ist der Störenfried. Also wenn irgendwas passiert, weißt du genau, wer es war. Wisst ihr, ich habe einen Bruder, der ist etwas jünger als ich. Mein Bruder heißt Tim. Und mein Bruder hat die Gabe, wenn der den Raum betritt, dann wissen es alle. Eine gewisse Präsenz, sagen wir es mal so. Was so sehr typisch war, ist, ich habe meine Ausbildung auf St. Krishona gemacht, 4 Jahre habe ich dort studiert. Es gab dort auch ein Angebot einer Kurzbibelschule, wo man 3 oder 6 Wochen dort auch mal das als Ehrenamtlicher lernen konnte, dabei sein konnte. Ich war 3 Jahre auf Krishona und dann fing mein Bruder an und machte 6 Wochen Kurzbibelschule. Nach 3 Wochen war er bekannter als ich. Da kamen Menschen auf mich zu und sagten, bist du der Bruder von Tim? Cool, was ich in 3 Jahren nicht schaffe, schafft er in 3 Wochen. Aber das Interessante ist, dass mein Bruder manchmal zu mir kam und sagte, irgendwie erwarten immer alle von mir, dass ich diesen coolen Spruch drauf habe, dass ich die Leute unterhalte, dass ich auf einmal die Sachen sage. Ich würde mich manchmal am liebsten einfach nur in die Ecke setzen und zuhören und überhaupt nichts sagen. Wenn du deinen Stempel erstmal weg hast, ist es ganz schwer, irgendetwas dagegen zu tun. Und bei dieser Frau steht fest, so eine ist das. Aber fällt euch auf, wie einseitig dadurch alles wird. Das ist die Ehebrecherin. Wie bricht man nochmal die Ehe? Wie viele Menschen braucht man so ungefähr dazu? Einer. Ja, finde ich auch, mindestens 2, ne? Sonst funktioniert das doch gar nicht. Wo ist der Mann? Nach Moses Gesetz in 3. Mose 20 sollten beide dafür sterben. Und was sind eigentlich die Hintergründe? Nach der Anordnung, die Mose gegeben hat in 5. Mose 22, sollte erstmal herausgefunden werden, wie war die Situation der beiden eigentlich, von wem ging der Ehebruch aus und erst danach sollte das Urteil vollstreckt werden. Aber all das spielt überhaupt keine Rolle. Es wird so schnell unsachlich, einseitig. Die Frau steht in der Mitte, Jesus steht vor der Frage, was sagst du dazu? Und mich beeindruckt jedes Mal die Reaktion von Jesus. Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als ob ihn das überhaupt nichts angeht. Will er Zeit gewinnen? Muss er sich erstmal sammeln, die richtigen Worte überlegen? Und was schreibt der da überhaupt auf die Erde? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus diese Zeit nicht für sich braucht. Und dass er auch nicht dieser Frage ausweichen will. Wenn Jesus etwas tut, dient es immer den Menschen, mit denen er zusammen ist. Es muss was zu tun haben mit diesen Menschen, die gerade um ihn herum sind. Jesus schaut keinen von ihnen an. Er richtet seinen Blick von ihnen weg. Und so entsteht eine Pause. Und merkt ihr, wie in der Pause die Gedanken anfangen zu kreisen? Was jetzt? Was kommt da eigentlich raus? Was wird daraus werden? Wie hängt das alles eigentlich zusammen? Auf einmal gibt es eine Pause für die Zuhörer, für die Ankläger, für diese Frau. Und damit gibt Jesus ihnen Zeit, um zu überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und diese aufgeheizte Atmosphäre kühlt ein wenig ab. Die Spannung lässt etwas nach. Und das brauchen wir. Immer wieder, weil wir sonst unsachlich werden, weil uns sonst etwas verloren geht. Es gibt ja manche Menschen von euch, die haben Kinder, die zur Schule gehen oder auch zur Schule gingen. Und manchmal kommt das dann vor, dass so ein Kind aus der Schule kommt und so richtig geladen ist und auf alles und jeden schimpft. Auf die Lehrer, auf die Hausaufgaben, auf die Mitschüler, auf alles, was gerade da ist, so richtig geladen. Und das ist dann eine Möglichkeit, dass du als Mutter oder Vater so reagieren kannst, du sagst, das ist aber auch wirklich schlimm, was du da alles erlebst. Ich werde gleich deinen Lehrer mal anrufen, ich werde die Eltern deiner Mitschüler alle anrufen, ich werde mal richtig Druck machen. Kannst du tun. Aber merk dir, wie gut das tut, wenn jemand da ist und sagt, war schlimm dein Tag, ne? Willst du einen Kakao? Wie wär's mit einer Pause? Wie wär's damit, mal etwas ganz anderes in den Mittelpunkt zu stellen? Und zu überlegen, ist das wirklich so dramatisch? Ist das wirklich alles, was davon abhängt? Und das ist ein Gedanke zu dieser Reaktion, die Jesus hier zeigt. Er gibt den Anklägern Zeit, um nachzudenken, ist das wirklich so wichtig, dass es jetzt und hier auf diese Weise entschieden werden muss? Was steht da eigentlich gerade im Mittelpunkt? Geht es wirklich um diese Frau, um diese Sünde oder ist was ganz anderes dahinter, was hier gar nicht hingehört? Aber die Ankläger lassen nicht locker. Sie wollen von Jesus eine Entscheidung. Und darauf gibt Jesus eine seiner unvergleichlich weisen Antworten. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und Jesus sagt damit, das Gesetz von Mose, das gilt. Diese Frau hat gesündigt und sie hat dafür den Tod verdient. Jesus gibt die Erlaubnis, steinigt sie. So ist das Gesetz. Das ist die Wahrheit. Aber merkt ihr auch, durch diesen Satz verschiebt sich der Mittelpunkt. Wer steht auf einmal im Blickfeld der Menschen? Die Ankläger. Nicht mehr die Frau. Nicht mehr Jesus, sondern wer von euch ohne Sünde ist. Jesus richtet die Aufmerksamkeit auf diese Ankläger, er gibt ihnen die Verantwortung und sagt, behaltet bei eurem Urteil bitte alles im Blick, auch eure eigene Schuld. Ist bei euch selber alles in Ordnung? Vergesst nicht, wie Gott euch sieht. Prüft euch selbst. Und dann bückt er sich wieder, schreibt mit dem Finger auf die Erde und lässt diese Worte wirken. Er schaut sie nicht an, um eine Reaktion herauszufordern. Er überlässt ihnen die Entscheidung. Und die Ankläger gehen weg, einer nach dem anderen. Sie hören diese Worte und die decken etwas in ihnen auf. Aber was muss das für ein Kampf für sie gewesen sein? Sie waren die Gesetzestreuen, sie waren die Vorbilder im jüdischen Volk. Und vor allen Leuten, die jetzt auf sie schauen, müssen sie zugeben, bei uns ist auch nicht alles in Ordnung. Und darum gehen sie weg. Weg aus diesem Blickfeld, weg aus dieser Menge, die sie jetzt alle anschauen. Sie sind an diesem Punkt überführt worden und sie gehen weg mit ihrer Schuld, weg von Jesus. Und hier bekommt die Reaktion von Jesus für mich eine ganz besondere Bedeutung. Jesus überbrückt nicht einfach nur die Zeit, indem er mit dem Finger auf die Erde schreibt, sondern er stellt damit das Wort Gottes in den Mittelpunkt. Für diese Menschen, die sich in Gottes Wort auskannten, war diese Geste eine Predigt. Es gibt manche Gesten, die einen ganzen Inhalt wiedergeben, den man versteht, wenn man sich damit auskennt. Mein erster Schwiegervater, der hat mich, als ich noch immer in die Schweiz fahren musste, öfter mal zum Zug gefahren. Und dann stand er da am Bahnsteig, ich war im Zug. Und als er dann auch durchs Fenster immer zu mir reinguckte, machte er ganz oft so. Was heißt so eine Geste? Ich bete für dich. Kann auch heißen, ich mach dich fertig. Dann macht man so. Ich bete für dich. Eine Geste. Und wie viel damit verbunden ist, mit dem, du bist nicht vergessen, auch wenn du jetzt wegfährst. Und eine Geste macht ganz viel deutlich. Und diese Geste, wenn Jesus mit dem Finger in die Erde schreibt, ist für die Schriftgelehrten, die Menschen, die sich in diesem Wort Gottes auskannten, immer eine Erinnerung an Jeremia Kapitel 17. Das werden wir auch in den nächsten Wochen in den Bibelstunden näher anschauen. Ein intensives Kapitel. Dort in Jeremia 17, im Vers 13, dort heißt es, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Was auf die Erde oder in den Sand geschrieben wird, das bleibt nicht lange. Und wer Gott verlässt, wer sich von ihm trennt, der kann nicht bestehen, der verliert das Fundament, der verliert die Quelle des Lebens, der verdurstet innerlich, geht kaputt. Und eigentlich war das genau das Urteil über diese Frau. Das hat sie getan. Ihr Name in den Staub geschrieben. Aber das Problem ist, die Schriftgelehrten wussten auch, wie dieses Kapitel anfängt. Das können viele von euch auch. Wenn ich jetzt aus einem Kapitel in der Bibel einen Satz sage, könnt ihr mir garantiert sagen, wie das Kapitel anfängt. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Wie fängt das Kapitel an? der Herr ist mein Hirte. Und du weißt es sofort, weil das damit zusammenhängt. Und genauso kannten die Menschen auch Jeremia 17. Die wussten nicht nur, was im Vers 13 steht, die wussten auch, was im Vers 1 steht. Und dort heißt es, die Sünde Judas ist mit eisernem Griffel geschrieben und mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens gegraben. Wer Gott verlässt, dessen Name wird in den Sand geschrieben. Aber guckt mal bei euch selber. Eure Sünde, die ihr zu Gott gehört, die ihr zu seinem Volk gehört, die ist mit diamantener Spitze eingraviert in euer Herz. Die werdet ihr von euch nicht mehr los. Die ist bei euch eingegraben, da ist es nicht oberflächlich. Ich musste so daran denken, es gibt ja manche Dinge, die sind uns so ins Gesicht geschrieben. Da kann man so am Gesicht immer etwas ablesen, was dahinter steckt. Ich habe mal einem Kind gesagt, du, ich sehe dir an der Nasenspitze an, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Und dann hielt es sich die Nase zu und sagte, und jetzt? Ja, ist das Problem. Aber du merkst, bei Kindern, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht, weil wenn sie dich nicht anschauen, ist immer ein Problem. Einer unserer Söhne, der hatte dann die Eigenschaft, wenn seine Unterlippe anfing zu zittern, dann gingen bei mir die Alarmglocken immer an und wussten, na, das war jetzt nicht so gut. Was hat sich mir ins Gedächtnis eingeprägt? Was hat sich in mein Gewissen eingebrannt von Dingen, die ich gemacht habe, die nicht gut waren? Auch wenn sie vergeben sind, ich vergesse sie nicht. Immer wieder kommen sie hoch in bestimmten Momenten und ich weiß, dass ich selber nicht über den anderen Menschen stehe, sondern oft zu genau den gleichen Sachen fähig bin. Und wenn ich das schon nicht vergessen kann, dann Gott erst recht nicht. In der Bibel hat der Finger Gottes die Gebote in Steintafeln graviert. Seine Hand hat für einen ungehorsamen König das Todesurteil an die Wand geschrieben. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann schreibt er hier das Urteil über diese Ankläger. So sieht euch Gott. Und eure Namen sind in den Sand geschrieben. Ihr seid auf dem Weg, euch von Gott zu trennen, ihn zu verlassen. Und die Ankläger gehen weg. Und in diesem Moment steht wieder diese Frau im Mittelpunkt. Als ob sie vergessen worden wäre. Aber die Anklage stand ja immer noch im Raum. Jesus hat über sie das Todesurteil ausgesprochen. Und darum fragt er jetzt diese Frau, wo sind deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau spricht das aus, was sie selber kaum glauben kann. Keiner. Keiner. Obwohl ich vor 3 Minuten noch mit meinem Tod rechnen musste, keiner hat mich verurteilt. Und dann sagt Jesus ihr, ich verurteile dich auch nicht. Und das reicht tiefer, als es zunächst wirkt. Jesus ist nicht großzügig. Er sagt auch nicht, du, ist nicht so schlimm, kann ja jedem mal passieren. Jesus ist nicht tolerant und sagt, du, aber keiner darf den anderen aber auch so hart verurteilen, die anderen sind ja auch nicht besser als du. Jesus ist auch nicht einer, der sagt, du, bei mir wird keiner verdammt und verurteilt, bei mir gibt's nur Liebe. Jesus sagt der Frau, du hast gesündigt und das ist nicht in Ordnung, aber ich spreche dich frei, du darfst gehen, nur ändere dein Leben. Du sollst etwas lernen aus dem, was du jetzt gerade erlebst. Für mich heißt das, bevor ich das Wort von der Vergebung hören kann, muss ich oft erstmal das Urteil über mein Leben aushalten. Erstmal aushalten, was ist bei mir eigentlich schiefgelaufen? Was kann Gott mir vorwerfen? Wenn ich das nicht bereit bin zu hören, werde ich auch die Vergebung nicht hören. Jesus ist der Einzige, der diese Frau verurteilen darf, der den ersten Stein werfen dürfte, aber er tut es nicht, sondern sagt, ich verurteile dich nicht, weil Jesus weiß, dafür werde ich verurteilt. Auch diese Sünde von dieser Frau nehme ich auf mich, ich werde sie bezahlen durch meinen Tod am Kreuz. die fällt nicht einfach unter den Tisch, sondern sie wird vergeben an mich. Ich trage sie. Und was mich hier ganz besonders bewegt, ist, nur diese Frau hört diese Worte der Vergebung, weil sie bei Jesus geblieben ist. Bleiben musste, nicht weg konnte, weil sie bei Jesus geblieben ist. Alle anderen hätten auch die Vergebung von Jesus erhalten können, aber keiner stellt sich neben die Frau und sagt, das hätte ich auch verdient. Sie waren weggegangen mit ihrer Schuld von Jesus. Und damit stellt Jesus sich wieder in den Mittelpunkt. Er, der gesagt hat, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer innerlich verdurstet, wer merkt, dass er mit seinem Leben, mit seiner Schuld allein nicht zurechtkommt, der soll zu mir kommen. Und damit zeigt Jesus, was in Gottes Reich so wichtig ist und was gilt. Wir sind hier im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium steht sehr wenig vom Reich Gottes. Insgesamt wird es nur 3-mal im gesamten Evangelium erwähnt. Johannes geht es vielmehr darum, zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der uns den Weg zum Vater freigemacht hat. Und darum wird er schon am Anfang, dieser Sohn Gottes, mit 2 Eigenschaften beschrieben, nämlich mit Gnade und Wahrheit. In Johannes 1, das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch, es wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das hat diese Frau gerade erlebt, die absolute knallharte Wahrheit über ihr Leben. Du hast den Tod verdient, aber auch diese unfassbare Gnade. Dieses Ich verurteile dich nicht, sondern nehme das, was du getan hast, auch auf mich und bin bereit, mein Leben dafür zu lassen. Voller Gnade und Wahrheit. Und 3 Verse weiter, Johannes 1, Vers 17 heißt es, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das ist der Maßstab, der in Gottes Reich gilt. Und das wird durch diesen Bericht so betont. Du erfährst immer die Wahrheit, wenn du dich Jesus näherst. Du erfährst die Wahrheit über dich, die Wahrheit über dein Leben, die Wahrheit über deine Schuld. Aber du darfst auch seine Gnade erleben, wenn du bei ihm bleibst und nicht weggehst mit dem, was er bei dir aufgedeckt hat. Wenn du bei ihm bleibst, er übersieht nichts, aber er ist bereit, für dich alles zu bezahlen durch seinen Tod am Kreuz. Darum dürft ihr gerne mich anschauen, ihr dürft mir sogar zuhören, aber ich werde euch immer sagen, Jesus ist der Mittelpunkt. Um ihn geht es. Alles soll auf ihn gerichtet sein, denn er ist der Sohn Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Und ich wünsche euch, dass ihr ihn ganz neu in eurem Leben erfahrt, in dem, was ihr sagt, was ihr denkt und was ihr tut. Amen. Und wir singen gemeinsam ein Lied, das ein Bekenntnis ist. Dieses Lied heißt, Jesus nimmt die Sünde an. Da singen wir 3 Strophen aus diesem Lied.